Ja, wie gesagt, wir haben uns auch darüber unterhalten und ich habe auch überlegt, über was soll ich heute predigen. Und mir sind dann auch so ein paar Fragen gekommen, auch aufgrund unseres Gesprächs bei der Quartalsplanung. Warum ist Gemeindearbeit oft so schwer? Warum ist Mission oft irgendwie so schwer? Oder eben man kann auch fragen, warum schlafen wir Christen? Warum brennt unser Feuer nicht mehr so, wie wir es uns vielleicht wünschen? Und damit meine ich die Christen im Allgemeinen, aber damit schließe ich uns als Gemeinde ein. Und mich persönlich ebenso, das schließt mich genauso ein. Und ich habe uns gefragt, warum fehlt das brennende Herz für Jesus? Warum fehlt das Feuer? Und wenn dem so ist, wo ist der Eifer für Jesus? Wo ist die Freude an Jesus? Wo ist unsere Liebe für Jesus? Wo wird im Alltag deutlich, dass wir Christen sind? Und ich habe uns gefragt oder mich gefragt, warum geschieht in unserem Land, das schließt wirklich alles mit ein, auch ganz Deutschland, warum geschieht in unserem Land oft nur so wenig? Wenn man da auf andere Länder guckt, hört man dann doch oft, da geschieht noch was, da wächst vieles. Und dann auch noch in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Warum bei uns nur so wenig? Natürlich weiß ich auch, dass hier in unserem Land Gott am Handeln ist. Aber eben im Vergleich mit anderen Ländern, da hat man manchmal den Eindruck, oder ich habe diesen Eindruck, dass ja wir Christen vielleicht tatsächlich eher am Schlafen sind. Und das sind schwierige Fragen, ich weiß das. Und vor einiger Zeit habe ich mich mit jemandem über dieses Thema unterhalten und diese Person sagte mir, das liegt daran, dass wir die erste Liebe verloren haben. Die erste Liebe. Und über diesen Text habe ich mir für den heutigen Sonntag Gedanken gemacht. Diesen Vers finden wir nämlich in den Sendschreiben an Ephesus, an die Gemeinde in Ephesus. Und erst habe ich gedacht, ja, wenn das jetzt an eine Gemeinde geschrieben ist, dann ist das ja gar nicht so für uns. Das ist ja in eine konkrete Gemeindesituation hineingeschrieben. Aber ich habe gemerkt, dieser Gedanke ist eigentlich falsch. Ein Teil des Sendschreiben, und damit meine ich alle Sendschreiben, die beinhalten oft die sogenannten Weckrufe. Und diese Weckrufe, die gelten uns allen. Wer Ohren hat, der höre. Ohren haben wir alle. Also wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also geht dieser Text von heute dem Kreis der ersten Empfänger darüber hinaus. Und er möchte uns heute auch noch ansprechen. Ich lese uns Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Überschrieben die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen. Du hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so, wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Auch ein Text, ich habe eine neuere Übersetzung gewählt, weil ja Offenbarung ist nicht immer ganz so leicht zu verstehen. Und Luther hat geschrieben, die Sendschreiben an die Gemeinden. Man könnte auch sagen, die sieben Botschaften an die Gemeinden. Und das waren sieben Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Da hat jede Gemeinde einen Brief, eine Botschaft bekommen. Es ist ganz spannend zu lesen. Wir im Hauskreis machen ja gerade die Offenbarung und haben festgestellt, dass in diesen ganzen Briefen, in diesen ganzen Schreiben an die Gemeinden eigentlich alle Bereiche abgedeckt werden, wo es echt auch Schwierigkeiten geben kann. Und hier in dieser Gemeinde erleben wir eben, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und wir kennen bestimmt einige Teile aus den Sendschreiben an die Gemeinden. Und Johannes schreibt hier im Auftrag von Gott nicht wirklich seelsorgerliche Briefe, sondern er beschreibt auch, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der ein Richter ist. Und trotzdem einer, der die Gemeinde über alles liebt. Der liebt die Gemeinde über alles. Und der Aufbau von den Sendschreiben, der ist in etwa immer der gleiche. Wir haben zu Anfangs einen Schreibbefehl hier an Johannes und auch die Empfängergemeinde wird da genannt. Dann haben wir eine Selbstdarstellung von Jesus Christus, von dem Erhöhten. Dann drittens haben wir ein Lob und Tadel des Richters. Wir haben dann oft einen Aufruf zur Umkehr, verbunden mit einem Bußruf, einem Drohruf oder auch einem Mahnruf oder Mahnwort. Dann haben wir einen Weckruf, der uns deutlich macht, das gilt uns, wir müssen aufpassen. Und wir haben häufig noch am Ende die Verheißung des Sieges, wenn wir da durchgehen. Und an dieser Struktur wollen wir uns heute orientieren. Wir beginnen mit dem Schreibbefehl und der Benennung der Empfängergemeinde. Da heißt es, schreibe dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Ja, Johannes, er war auf der Insel Patmos und er bekommt von Gott den Befehl, Visionen, die er bekommt, aufzuschreiben, auf Papier zu bringen. Eine Schau der Gegenwart, das war ja der Blick an die Sendschreiben, war ja in eine konkrete Situation, aber auch eine Schau, die die Zukunft betrifft. Und in diesen Visionen bekommt er eben auch ganz konkrete Hinweise für die Gemeinden, unter anderem auch für Ephesus. Ephesus war zur Zeit von Johannes, Paulus und Co. eine der ältesten und größten und bedeutendsten griechischen Hafenstädte Kleinasiens. Und sie lag an dem Hauptweg von Rom in den Osten. Und deshalb war das auch eine große Stadt und beherbergte einen Tempel der Artemis, eins der sieben antiken Weltwunder. In der Antike lag auch die Stadt noch direkt an der Küste. Aber durch klimatische Veränderungen hat sich die Küstenlinie ein bisschen nach hinten verschoben. Und wer jetzt die Reste von Ephesus anschauen will, der muss ein bisschen landeinwärts fahren. Aber mit etwa 250.000 Einwohnern war sie die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. 250.000 Einwohner. Das entspricht heute in etwa Braunschweig, hat 249.000 oder Kiel 248.000. Und jetzt zum Vergleich mal Marburg, da haben wir gerade mal 81.000. Also das war Ephesus, da war Lebendigkeit, da war Leben und da war echt was los. Also ziemlich groß. Und Ephesus war auch der Sitz des Statthalters der Provinz Asia. Es gab zahlreiche öffentliche Bauten, die durch die Bürger finanziert wurden. Und da gab es auch eine Ruine, ein Theater, das Platz bot für 24.000 Menschen. Leider hat es heute mit der Präsentation nicht funktioniert. Ich hätte jetzt noch ein paar Bilder gehabt, aber sonst müsst ihr einfach mal im Internet auch googeln, da findet man die Sachen. Und nach dem Fall Jerusalems war Ephesus der Mittelpunkt der jungen Christenheit. Paulus besuchte Ephesus mehrmals und das zweite Mal war er sogar fast 3 Jahre dort. Und Ephesus war eine wichtige Stadt, hatte eine christliche Gemeinde und sie waren die Empfänger dieses Schreibens von Gott. Und der zweite Gedanke, die Selbstdarstellung des Erhöhten. Der eigentliche Autor dieses Schreibens war eben nicht Johannes. Es heißt der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Der lässt der Gemeinde sagen. Hier Offenbarung. Ein Buch mit vielen, vielen Bildern, das merken wir auch im Hauskreis. Wir merken aber auch, dass viele Bilder sich eigentlich durch die Bibel erklären lassen. Das ist das Spannende gerade, was wir auch erleben, dass wir vieles, dass Offenbarung lesen eigentlich Bibellesen bedeutet. Und hier ist eben jetzt auch ein Bild beschrieben, ein Bild, was man vielleicht auf Anhieb nicht versteht. Und da findet man dann in der Offenbarung 1, Vers 20 eine Erklärung. Da heißt es, ich sage dir, was sie bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Sie vertreten die Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die Gemeinden selbst. Und jetzt heißt es, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ja, er ist der, der die Gemeinde hält. Er ist der, der um die Gemeinde umhergeht. Und es drückt eigentlich dieser Text eine unbegreifliche Gegenwart Gottes aus. Er beschreibt die Macht, die der Herr hat. Die Gemeinden sind seine Gemeinden. Und weil er sie so sehr liebt, ist er für diese Gemeinde und das ist er für diese Gemeinden gestorben. Und das gilt für Ephesus und Thyatira und wie sie alle heißen. Das gilt aber auch für Mornshausen und die Gemeinden hier im Hinterland. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, ihm, der uns liebt, ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns von den Sünden freizukaufen. Das ist der Herr, der die Gemeinde hält und liebt. Und das ist das, was für Gott und Jesus wichtig ist. Bevor Jesus anfängt, Lob und Tadel auszusprechen, macht er deutlich, es geht um den Herrn. Es geht um den Herrn, der die Gemeinde hält. Und die Gemeinden sind in seiner Hand. Unsere Gemeinde ist in seiner Hand. Und Gott beschreibt sich selber als den, von dem die Botschaft ausgeht. Aber es folgt auch Lob und Tadel des Richters. Verse 2 bis 4. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das ist bisher eine ganz positive Darstellung der Gemeinde. Und dann folgt der Satz, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und wie das so ist, wir haben hier viel Lob und Tadel. Es wirkt im Verhältnis nach viel Lob und wenig Tadel. Aber wenn eben eines nicht funktioniert, dann ist es eben so. Harald hat mich heute darauf aufgewiesen, dass ich hier einen Fleck habe auf meinem Hemd. Ich habe meine Bibel heute runtergetragen und die Predigt und da war wahrscheinlich der Kugelschreiber, den ich für meine letzten Notizen habe, offen. Jetzt habe ich auf einem großen Hemd, ich bin ja etwas kräftiger, das ist viel weiß, einen kleinen blauen Fleck. Ja, das Hemd ist schmutzig. Egal, ich könnte jetzt sagen, 99,9% sind ja sauber, aber das ist eben nicht so. Und so haben wir hier diese Situation auch. Wir haben viel Lob, aber eben auch ein Tadel, der wichtig ist. Die Verse machen deutlich, mit was für Anfechtungen die Gemeinde zu kämpfen hatte. Da war der ganze römische Kaiserkult, dem die ausgesetzt waren. Sie atmete auch den Geist der spätgriechischen internationalen Kultur und war mit Jerusalem und Athen eine der heiligsten Städten des Altertums. Mit dem Heiligtum der Artemis war Ephesus zum Mittelpunkt östlichen Mysterienkult und asiatischer Religionsausübung geworden. Und wenn die Gemeinden in diesem ganzen Umfeld Anfechtungen zu tun hat, dann war das nicht verwunderlich. Und dennoch, die Gemeindeleitung hier und die Gemeinde hat verantwortlich gehandelt. Die haben geprüft, haben die Apostel als Lügner enttarnt, die es eben nicht waren. Und sie wird gelobt für die Bereitschaft, an der rechten Lehre festzuhalten. Und sie haben sich wohl von den Menschen getrennt, die sie in die Irre führen wollten. Die waren sogar radikal. Und alles im allem ein positives Zeugnis. Aber eben dann folgt auch der Tadel. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und Liebe hier eigentlich in zweifacher Bedeutung. Zum einen die Liebe zum Nächsten und zum anderen die Liebe zu Christus. Und jetzt eine Frage an die, die mal verliebt waren oder es noch sind oder noch verliebt werden wollen. Es folgen ein paar Gedanken zur ersten Liebe. Das Wichtigste überhaupt war, wie man so jung und frisch verliebt war, dass man Zeit mit dem Partner verbringt. Da wird um jede Minute gerungen. Und wenn der Tag nicht reicht, dann muss halt noch die Nacht her. Und jede Minute mit dem Partner ist kostbar. Und ich habe überlegt, wie ist das im Glauben? Verbringen wir Zeit mit Gott? Haben wir diese Sehnsucht nach Gott? Lesen wir in seinem Wort? Die tägliche Losung, ist sie unser Begleiter? Verbringen wir Zeit in seiner Gegenwart? Sind wir gerne hier im Gottesdienst oder läuft da zurzeit nichts? Ist Gemeinde anstrengend? Ist manchmal auch der Glaube anstrengend? Und die Frage, sind wir noch an Jesus dran? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Dieses an ihm bleiben, das ist so wichtig. Sind wir mit Jesus verbunden? Bringen wir Frucht, die ein Indikator dafür ist, ob wir in der Nähe von Jesus sind? Zweiter Gedanke, wenn der Partner nicht da ist, dann macht man sich Gedanken über ihn. Jede Möglichkeit wird genutzt, um das Bild vor Augen zu haben. Auf dem Handy, im Geldbeutel, auf dem Computerhintergrund, am Schlüssel, überall wollen wir uns an den Partner erinnern. Mit dem Gedanken ist man kaum bei der eigentlichen Sache. Und das ist ja eigentlich auch schön. Und im Glauben? Wie ist es mit unserer ersten Liebe dort und dem Nachdenken über unseren Herrn? Es gibt den Vers, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ganz schwerer Satz. Alle Zeit, ohne Unterlass, in allen Dingen, das sind sehr absolute Begriffe. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Verbringen wir Zeit im Gebet, im Kontakt mit Gott? Denken wir im Alltag an ihn und haben wir sein Bild vor Augen? Wollen wir in dieser Gegenwart leben? Und dann wieder die frisch verliebt. Wenn jemand frisch verliebt ist, dann kann man mit dieser Neuigkeit kaum zurückhalten. Jeder muss es sagen, muss man sagen. Jeder wird angequatscht und jedem muss man es erzählen. Selbst denen, die es überhaupt nicht wissen wollen. Und wem erzählen wir noch im Glauben? Vom Glauben. Sicher nicht denen, die kein Interesse haben. Die an uns vorübergehen, die gehen vorüber. Auch nicht denen, die uns eigentlich so ein bisschen egal sind. Fremden auch nicht so gerne. Und wir sagen oft, ach, bevor man jemanden einlädt, bevor man was tut und jenes, muss man erst eine Beziehung aufbauen. Das ist nicht falsch. Aber oft wird das noch genommen als so ein bisschen eine Ausrede wie, ich traue mich eigentlich nicht, das Konkrete anzusprechen. Man stellt die Beziehung vor dem, was man sagt. Und Jesus hat gesagt, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ein absoluter Begriff. Und berührt dich das noch? Und zum Schluss dieser Aufzählung, wenn ich verliebt bin, möchte ich meinem Partner gefallen. Ich dusche mich häufig, lege ein gut riechendes Parfüm auf, ziehe mich richtig schick an, zumindest das, wo ich weiß, das gefällt meinem Partner, mein Gegenüber. Das Ziel meiner Beziehung ist, dass man sich noch ähnlicher wird und sich kennenlernt und dass man aus dieser Verbindung, dass da eben mehr wird. Und hier hatte ich an das Stichwort Heiligung gedacht. Weil Jesus mich so sehr liebt, setze ich doch auch in meinem Leben alles daran, ihm zu gefallen. Mein Leben so zu leben, dass es ihm gefällt, dass ich ihm ähnlicher werde. Und auch diese Liste von Verliebtsein und dem Glauben, die lässt sich noch ein bisschen verlängern und ausdehnen. Dem Partner versucht man immer wieder die Liebe zu zeigen. Im Glauben loben wir Gott, beten wir Gott an. Dem Partner will man alles sagen und im Glauben können wir auch Gott alles erzählen, was uns beschäftigt. Wir wollen dem Partner in allem helfen und auch den drumherum, den Freunden von dem Partner und alles. Und auch im Glauben haben wir die Diakonie, wo wir einander helfen können und auch den Fremden. Dem Partner wollen wir Geschenke machen. Gott können wir zwar so nicht Geschenke machen, aber wir wollen ihm Opfer geben. An einer Stelle heißt es Lobopfer. Oder dem Partner verzeiht man auch mal die nervenden Kleinigkeiten. Und das ist jetzt nicht im Punkt gegenüber Gott gemeint, das, aber wir untereinander, wir haben es auch gehört, wir haben Verletzungen erlebt. Und auch in meiner Heimat, wo ich Heimat erlebe und fühle, da habe ich auch schon Verletzungen erlebt. Und trotzdem ist es meine Heimat. Und mit dem Partner macht man vielleicht sogar auch mal was Leichtsinniges. Und im Glauben wollen wir doch auch hin und wieder Schritte wagen, Glaubensschritte wagen. Also ein Christ der ersten Liebe, ein Christ der Gemeinde, der ist jemand, ihr Zeit mit Gott verbringt, viel betet, an ihn denkt, ihn lobt, gemeinsam gerne hier in den Gottesdienst geht, hier das als Familie erlebt, dass wir lebendig von ihm erzählen, durch unser Taten ein Zeugnis sind und die im ganzen Leben und jeder Faser seines Lebens dienen, die versuchen, untereinander in Frieden zu leben und die im Glauben auch mal etwas wagen. Und wir haben heute von der Gemeindevision gehört. Wir sind eine wachsende Gemeinde, die Menschen eine Heimat bietet. Das geht in die ähnliche Richtung. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Und Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, sein Handeln zu erkennen, und Menschen wachsen im Glauben. Hier ist ein Wunsch formuliert, ein Wunsch von Gott an uns. Und letztlich in vielem identisch, was hier auch die Epheser in einer etwas anderen sprachlichen Form bekommen haben. Und dann folgt der Bußruf. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Deutliche Worte. So denke nun daran, wo du von abgefallen bist, von der ersten Liebe. Abgefallen von Gott. Da haben sich Menschen abgewendet von Gott. Und das hoffe ich, dass das bei uns nicht passiert, dass Menschen sich abwenden. Aber wie ist das in unserem Alltag? Na klar, man funktioniert, hat seinen ruhigen und gewohnten Gang. Man hat seine Veranstaltungen, wo man sich die Kraft holt für den Alltag, Gottesdienste, Hauskreise. Und das stimmt, das machen wir als Gemeinde. Wir wollen an ihm dranbleiben. Und dann trotzdem die Frage, warum kommen denn aber dazu keine Menschen? Wann haben wir das Menschen letzte Mal Gäste hier gehabt? Wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass Menschen hier Jesus Christus kennengelernt haben? Klar, wir können das nicht machen. Das wissen wir, das weiß ich, das wisst ihr. Aber wir können so leben, dass Gott uns dazu gebrauchen möchte. Und wir haben uns auch damals im Hauskreis überlegt, was würde Gott uns schreiben als Gemeinde? Was würde Gott dir schreiben, ganz persönlich? Interessiert uns unser Mitmensch, der Nachbar, die nichtchristlichen Freunde, die Arbeitskollegen noch? Oder ist uns unser überschaubarer Kreis wichtiger? Du hattest es erwähnt von der Fülle. Das reicht ja, was wir haben. Ihr Lieben, und genau für so eine Situation haben wir als Gemeindeleitung eben verschiedene Sachen überlegt. Wir haben den Gemeindehauskreis gegründet, wo wir als Gemeinde gemeinsam uns mit Themen auseinandersetzen können. Dazu ist jeder eingeladen. Das ist nicht nur für die Hauskreisleute, das ist für alle in der Gemeinde. Und wir haben eben diesen guten Abend, eine Chance, Menschen hierher zu bringen, einzuladen und von dem zu erzählen, was wir hier haben, wenn wir gefragt werden. Und das funktioniert nur dann, wenn wir welche mitbringen. Wenn wir nachher alle hier 20 sind, die uns jetzt gemeldet haben, an unserem Raclette-Essen, dann ist das schön. Aber dann ist das Ziel des guten Abends noch nicht erreicht. Und ich lade uns ein und ich möchte uns Mut machen, jemanden aufs Herz zu legen lassen, dem du dann einlädst und mitbringst. Wie ist das mit der ersten Liebe? Viele sagen bestimmt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit der ersten Liebe bei Gott. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die erste Liebe im Glauben erinnern, weil ich als Kind Christ wurde. Aber vielleicht ist gerade auch in dieser Gegenüberstellung, die ich eben gemacht habe, deutlich, was bei uns vielleicht auch nicht so gut läuft. Anita hat von der Not gesprochen. Und aus diesem Grund sagt Gott der Gemeinde, tut Buße und tut die ersten Werke. Es beginnt nicht mit dem Gefühl, sondern mit der Tat. Und die erste Tat ist das Nachdenken darüber, über die erste Liebe. Und das mündet dann auch im Tun. Nicht, weil jetzt wir den Eindruck haben, Gott sagt uns das und wir müssen das tun, sondern weil wir ihn lieben und weil wir ihm mit unserer Liebe antworten wollen. Wir wollen doch, dass Menschen dazukommen. Und darüber dürfen wir im Gebet ringen. Wir dürfen uns, unsere Gemeinde, immer wieder ganz neu vor Gott bringen und Buße tun, wo wir falsch gehandelt haben. Und wir dürfen uns ganz neu hinsenden lassen zu den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und dann folgt dieser Weckruf: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Haben wir das jetzt gehört? Vielleicht ist ja alles anders und ich habe einen falschen Eindruck von unseren Gemeinden und von den Christen. Aber ich will ein Hörer sein und möchte gerne das umsetzen, was Gott mir in meinem Leben sagt. Und hier sagt er: Geht zurück zur ersten Liebe, brennt für ihn, geht wach durch das Leben und schlaft nicht, denn darauf liegt ein Segen. Und das ist bestimmt nicht leicht, aber vielleicht schaffen wir es ja auch gemeinsam als Gemeinde. Und wenn wir das alles machen, weil wir ihn so lieben und an ihm dranbleiben, dann verspricht uns Gott den Sieg. Den Sieg. Heute ist Handball Platz um 3 und 4, weil die Deutschen das Halbfinale verloren haben. Bisher hat es mich interessiert, aber ganz ehrlich, Platz 3, jo, nett, aber vielleicht schaue ich auch was anderes oder weiß auch nicht. Aber hier geht es um den Sieg, den wir bekommen. Das ist eben nicht der Platzspiel um Platz 3 und 4, das ist der Sieg. Und wir wollen an ihm dranbleiben und Gott verheißt uns diesen Sieg. Und zum Schluss möchte ich diesen letzten Vers langsam lesen. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Amen.